Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Moin aus Hamburg, moin zurück in Hamburg, sollte ich wohl besser sagen, nach dem Urlaub. Ich war 2 Wochen mit der Familie in der Nähe von Berlin, also eigentlich in Berlin, aber die BerlinerInnen sagen ja, Spandau gehört nicht mehr zu Berlin, und ich glaube, die SpandauerInnen sagen das auch. Naja, auf jeden Fall waren wir dort, schön sozusagen am Rande von Berlin, mit reichlich Möglichkeiten auch aufs Rad zu steigen und auch mal in ein Segelboot. Bin gesegelt. Auch sehr schön. Auch mal was ganz anderes. Ich habe immer gedacht, da kann man sich ja nicht so wirklich drauf bewegen. Aber tatsächlich, wenn man viele Wänden fahren muss oder segeln muss, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt fachfrauisch auf segelisch ausdrückt. Genau, da muss man doch das ein oder andere Mal auch die Arme bewegen, um die Schot einzuholen. Oh Gott. Ich hoffe, es gibt hier keine SeglerInnen, die diesen Podcast hören. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich habe dort auch eine Collection erstellt, habe mich richtig gefreut, dass mir viele Tourentipps geschickt haben. Ich plane ja auch gerne mal selber, aber so ein bisschen Know-how von Locals vor Ort, das schadet definitiv nicht. Da kann man dann auch vielleicht vermeiden, in zu große Brennnesselfelder oder in zu tiefe Sandgruben einzutauchen. Habe ich natürlich trotzdem alles gemacht, hatte wieder die Dornen Arme auch. Wenn die Dornen so im Ellenbogen hängen bleiben, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, hat ja auch nicht wirklich eine Chance. Noch schlimmer ist eigentlich nur, wenn man erst hängen bleibt und dann hinter einem noch jemand fährt und der oder die dann das noch ins Gesicht geklatscht bekommt. Auch schon alles erlebt und verarzten müssen. Naja, gut, In Search of Spandau, In Search of Gravel in Spandau gibt's jetzt eine Collection bei mir auf meinem persönlichen Komoot-Profil. Also schaut da gerne mal vorbei und gibt mir gerne auch weitere Tipps, denn ich werde da wohl häufiger sein in Zukunft. Das war eben mein Mikrofonständer. Kling, da muss ich gar keine Soundeffekte mehr hier mit einbauen. Ja, zurück aus dem Urlaub geht's direkt rein in eine neue Sportart, und zwar Triathlon. Und keine Angst, nicht ich selber. Zu Gast sind die Brüder Hannes und Lasse Popkin vom Plattfuß-Podcast. Da geht's nämlich um Triathlon und um deren Weg, also um Hannes und Lasses Weg zu einem, in der Vorbereitung auf ein großes Triathlon-Event. Welches das ist, ich glaube, das wissen sie mittlerweile selber nicht mehr, aber es gibt einen Countdown und irgendwas findet dann demnächst statt, wenn ihr da neugierig seid. Schaut da doch mal rum. Das ist nämlich eine ganz spannende Folge, denn die beiden haben mich angesprochen, sie interessieren sich für Ultracycling, und so haben wir uns überlegt, machen wir einfach mal ein ganz großes, spannendes Experiment. Und so war ich erst bei denen im Podcast und dann die bei mir, und zusammen stellen wir diverse Thesen auf, warum sich die Triathlon-Welt nun auch für Gravel und Ultracycling interessiert und warum TrainerInnen die Einheit auf der Rolle jetzt auch gerne mal mit einem Ausflug in den Wald ersetzen. Bevor wir in das Interview einsteigen, ein kurzer Gruß auch von dem Supporter Athletic Greens. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe sehr praktisch die Travel Bags dabei gehabt. Urlaube mit der Family nutze ich ja gerne, um etwas für mich zu tun, so, weil es im Alltag auch manchmal einfach zu kurz kommt. Und ja, bei mir ist Athletic Greens mittlerweile wirklich fester Bestandteil der Morgenroutine. Ich mische mir das in ein Glas Wasser und ja, habe dann schon den ersten Teil der Tagesflüssigkeit in mir. Und natürlich Athletic Greens, was super gut schmeckt. 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika und Adaptogene. Nachweislich wirksame Inhaltsstoffe. Und damit ist Athletic Greens wohl eine der vollständigsten Rezepturen auf dem Markt. Mir ist tatsächlich gerade die Unterstützung meines Immunsystems besonders wichtig. Und da finde ich das einfach super praktisch. Das Abo, praktischerweise wird dir Athletic Greens jeden Monat geliefert. Und wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr nach 2 Monaten denkt oder innerhalb von 60 Tagen müsst ihr dann entscheiden, natürlich, dann gibt's eine Geld-Zurück-Garantie. Also kann man eigentlich gar kein Risiko dabei eingehen. Einfach mal ausprobieren, ob es was für euch ist. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für HörerInnen meines Podcasts. Ihr erhaltet auf athleticgreens.com/Fahrradwelt 10 Travel Packs dazu. Also falls ihr Athletic Greens mal ausprobieren wollt, geht auf athleticgreens.com/Fahrradwelt und bestellt euch da eure persönliche Athletic Greens Lieferung. Jetzt will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt geht es los mit dem super kurzweiligen Interview mit Lasse und Hannes Popken vom Plattfuß Podcast. Ja, und heute ist einiges anders. Ich sitze hier in meinem Studio der wundersamen Fahrradwelt. Ich habe zwei Gäste, aber die sind nicht nur meine Gäste, sondern ich war eben auch Gast bei den beiden. Also es gibt hier schon einen Anfang dieser Episode. Wir steigen aber jetzt ein. Aber wenn ihr später denkt, okay, das hat alles irgendwie nicht so viel Sinn ergeben, die haben da irgendwo angefangen und da muss ich irgendwie noch mehr zu wissen, dann springt ganz schnell rüber zu Hannes und Lasse Popken aus dem Podcast, der Triathlon-Podcast Plattfuß. Dort haben wir nämlich eben schon gesprochen über die 10 besten Ultracycling-Tipps, die ich ganz spontan hier überfallmäßig aus dem Ärmel schütteln musste. Das haben die beiden sehr schlau eingefädelt. Aber weil wir hier ja manchmal auch auf einem Niveau einsteigen, sage ich mal so, wo man dann eben erst über mehrere Episoden dann einfach so reinkommt. Das ist ja auch so ein bisschen die Stärke der wundersamen Fahrradwelt, dass wir versuchen, irgendwie für Einsteigerinnen Themen zu bieten, aber eben auch mal so in die Spezialbereiche reingehen, auch wenn man das dann selber nicht immer macht, weil Ultracycling, Gravelcycling ist alles speziell, individuell und da muss irgendwie jeder, jede so seinen Weg finden. Hannes bereitet sich jetzt auf ein Ultracycling-Event vor und das ist ja ganz schön, weil so den Übergang vom Triathlon zum Ultracycling oder auch wieder zurück, wer weiß, was es wird, zu machen. Herzlich willkommen, ihr beide. Jetzt habe ich genauso viel geredet wie ihr in eurem Podcast. Und ja, gebe euch jetzt mal ganz kurz die Bühne, damit ihr erzählen könnt, wie es eigentlich zu dem Podcast gekommen ist, was ihr so macht, wie lange ihr das macht und so weiter.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Sehr lieb, dass wir da sein dürfen. Und warum wir Podcasts machen, ist eigentlich eine recht einfache Geschichte, die sich ein bisschen kompliziert dann doch gestaltet hat. Wir wollten uns gemeinsam auf ein Triathlon-Event vorbereiten. Das ist jetzt schon 2 Jahre her, ne?
Ja, gut 2 Jahre, genau.
Gut 2 Jahre her, als wir damit angefangen haben. Und dieses Event wurde wegen Corona immer wieder verschoben. Und seitdem hängen wir in dieser Endlosschleife von, wir bereiten uns vor, wir sagen den Wettkampf wieder ab, wir bereiten uns auf den nächsten vor und vielleicht werden wir das einfach unser Leben lang durchziehen und niemals einen Wettkampf machen.
Ja, genau, das ist eigentlich schon fast ein Treppenwitz. Also und wir sind natürlich auch immer wieder von Verletzungen oder anderen Problemchen geplagt, weil wir manchmal auch etwas unbedarft an gewisse Dinge rangehen. Und diese kleinen Rückschläge, die verarbeiten wir das Ganze auch im Podcast. Das ist so ein bisschen wie ein Tagebuch, so kann man sich das vorstellen. Also jede Woche erzählen wir darüber, was dann so passiert ist in der Woche. Und manchmal passieren erstaunliche Dinge, manchmal ganz witzige, manchmal auch nicht so witzige. Und wir haben auch Gäste, die uns dann unterstützen. Und das ist eigentlich eine ganz bunte Mischung.
Ich sage ja immer, wir sind kein Podcast. Wir sind eine mentale Stütze.
Denn, für uns und für alle anderen.
Für alle anderen. Also für uns gegenseitig natürlich auch, aber für alle anderen, weil die hören unseren Podcast und denken, ach, es gibt noch 2, denen geht's schlechter als mir.
So könnte man das verstehen.
Also wir sind der Podcast für Triathlon und Mental Health.
Danke, dass du das so gut auf den Punkt gebracht hast.
Gerne.
Ja, was war das? Wer von euch war von der Mücke gestochen worden und hatte ein Elefantenbein?
Ich tatsächlich, ja, also und zwar ist es so, dass ich wusste nicht, dass ich allergisch bin. Und anscheinend bin ich aber allergisch gegen bestimmte Mückenarten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es jetzt eine einheimische war oder was ganz Besonderes. Auf jeden Fall habe ich einen monströsen Fuß gekriegt. So was habe ich noch nie gehabt und konnte mich gar nicht richtig bewegen und musste ein Antiallergikum nehmen und Antibiotikum auch noch. Und das war also wirklich gar nicht witzig, weil das dann auch noch anfing zu suppen. Also richtig schön eitrig wurde. ich könnte jetzt noch weitere Bilder malen für euch da draußen, aber ich lasse es lieber.
Ja, und ich habe schlecht geschlafen, weil ich mir das angucken musste. Ja. Der kam rein und meinte, hier, guck mir meinen Fuß an.
Ja, und widerlich. Dann durch diese die ganzen Medikamente habe ich eine Woche quasi geschlafen. Also ich habe eine Woche mit Elefantenbeinen geschlafen. War auch eine spannende Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, krass. Ja, also ich kenne das bei Bremsen von meinem Mann. Der ist da super allergisch und der liegt wirklich dann auch flach. Aber Mücken hatte ich jetzt auch noch nicht gehört. Da muss man ja ein bisschen aufpassen dann jetzt, ne?
Ja, wir sind uns alle nicht einig, was das für ein Tier jetzt genau war, was dich da...
Vielleicht war es auch eine Schlange, ich weiß
nicht. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob eine Mücke sowas anrichten kann. Und wenn ja, was war das für eine Mücke? Ne? Ja. Und was haben wir noch für Zeiten vor uns?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich gestochen worden bin. Also ich habe einige Mückenstiche auch noch, die sich nicht so extrem entwickelt haben, aber der eine halt leider komplett in so eine seltsame Richtung. Es kann natürlich auch wirklich was ganz anderes gewesen sein, ja.
Ja, ja, ja. Und da
du bist locker auf einen rostigen Nagel getreten. Also. Weiß ich nicht. So wie der Fuß aussah, das war nicht normal.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Also ihr merkt es schon, es geht auch immer, es geht quasi darum, irgendwie Triathlon in den Alltag zu integrieren auf eine Art und irgendwie den so ein bisschen mit vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen wie ja einige andere, denn ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch ein Geheimnis verraten möchte. Mhm. Als ich damals 2013 mein erstes Rennrad gekauft habe, da war das nicht zum Rennradfahren, sondern eigentlich wollte ich Triathlon machen. Also, ich habe auch Triathlon-Schuhe gehabt und ich habe schon so eine Schwimmbrille besorgt. Also, ich sag mal so, ich war schon ein bisschen ausgestattet.
Du warst ready.
Ich war fertig, ja. Ja. Für mich als Nicht-Ausstattungssportlerin damals war das viel. Also,
ja. Man fängt ja auch klein an und eigentlich braucht man ja auch nur ein Fahrrad, Schwimmklamotten und Laufklamotten und los kann's gehen. Aber ja, die Industrie ist natürlich krass dahinter.
Die Industrie ist hinter dir her.
Ja.
Die möchte, dass du mehr hast.
Als nur das, ja. Hattest du dich denn auch schon angemeldet richtig für einen oder war das noch so ganz am Anfang?
Nee, genau. Das war nämlich echt der Punkt. Ich habe dann gemerkt, also ich hatte mir die Sachen besorgt und bin dann viel Rennrad gefahren und auch laufen gewesen. Und dann habe ich nämlich genau das Gefühl gehabt, dass ich, wenn ich da durchstarten will und ich habe so eine leicht perfektionistische Veranlagung, damals noch viel mehr gehabt als heute, dass ich da einfach so viel investieren müsste, um vorne mitfahren zu können, in meinen Augen. Also ich habe dann gleich weiter gedacht. Ich habe nicht gedacht, ach, einfach mal ein Rennrad, ne? Gucken wir mal, sondern ich habe gleich gesehen, mit was da vorne gefahren wird und es hat mich abgeschreckt.
Ja, okay. Kann ich verstehen. Es ist auch etwas erschreckend, wenn man auf das erste Mal zu einem Triathlon fährt und sich dann anschaut, was für Werte da eigentlich stehen und was für Räder das teilweise sind. Dann denkt man auch, okay, da hat jemand seine Altersvorsorge schon direkt in so ein Fahrrad reingesteckt, so ungefähr.
Ja gut, aber die Räder, das haben wir ja schon festgestellt, die sind eigentlich nicht das Problem. Wenn die Laufschuhe mehr kosten als dein Rad, dann musst du dir Sorgen machen. Und teilweise ist das so, dass da pro Kilometer der Laufschuh 1,50 kostet. Dementsprechend, wir sind da ja in Dimensionen angekommen, die einfach nicht mehr lustig sind. Und da geht unser Podcast auch ein kleines bisschen immer wieder drüber, dass wir uns halt auch über diese Szene lustig machen, ist falsch.
Das
wir lachen,
nicht.
Wir sind ja genau so. Also wir lachen mit den Leuten, halten uns ein kleines bisschen den Spiegel vor und bringen uns immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr Weltmeister, auch nicht mehr Europameister. Trotzdem haben wir so viel Material im Keller, als wären wir es. Und dementsprechend...
Wenn du es nicht immer noch brechen würdest. Also im Grunde hast du ja jetzt eigentlich alle Räder, die du so hattest, mittlerweile fast alle, einmal gebrochen.
Ja, das stimmt. Ich habe einen guten Carbonbruch ja gehabt. Das stimmt. Ich kann neu anfangen. Ich kann meine Flotte neu aufbauen. Aber ja, das ist also auch Teil unserer Geschichte irgendwie, dass wir das alles ein kleines bisschen verarbeiten, was für ein Wahnsinn in unserer Szene eigentlich abgeht.
Aber wir haben klein angefangen, das muss man dazu sagen. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns gleich das ganz krasse Fahrrad reingestellt haben, sondern wir haben erstmal ganz normal, also ich glaube, Lasse hatte, glaube ich, damals noch nicht mal ein Fahrrad, als du angefangen hast. Ne?
Ich hatte auch keine Schwimmbrille. Nee, also da warst du mir weit voraus.
So, und ich glaube, du hast dich dann so langsam rangekämpft, aber im ersten Jahr, kann ich mich noch erinnern, hast du dir dann ein Rennrad bestellt, ein ganz normales, noch nicht mal ein Triathlon-Fahrrad und warst stolz wie Bolle und warst ja auch gar nicht schlecht damit, ne?
Nö, nö.
Und das war dann so der Einstieg, also wir sind da ganz niedrigschwellig rangegangen und das waren alles Einsteigersachen, aber natürlich ist man angefixt, ich kann das voll nachvollziehen, ich kann also deinen Gedanken auch total verstehen, dass man sagt, oh, das ist aber irgendwie, man will das dann ja auch irgendwie in gewisser Weise, ich kann das verstehen, ich gucke da auch gern hin.
Ja, und ich bin halt auch so Sportlerin durch und durch und ich will immer das, also ich finde halt so faire Bedingungen so wichtig. Ich meine, da kann man natürlich auch drüber sprechen, also im Radsport ist es ja, ich meine, hier hinter mir hängen und stehen gerade drei Räder mit einem Wert, sage ich mal so. Immerhin jetzt eins aus Stahl, das geht nicht so leicht kaputt. So.
Ja, arbeite ich auch gerade.
Ja,
also, da will ich auch,
Das ist ja im Gravel-Bereich ganz cool, da zählt dann halt nicht mehr so ganz jedes Gramm und auch Stahl kann man natürlich sehr leicht aufbauen, aber dann auch wieder mit Carbon, ach ja, aber egal. Nur mich hat's, also ich glaube, es war auch diese Vorstellung, das in drei Disziplinen machen zu müssen, ne? Also wie ihr schon gesagt habt, eigentlich denkt man ja, Laufen kostet nichts, aber dann weiß man, nach ein paar Monaten braucht man eben dann doch die neuen Laufschuhe und so weiter und so fort. Aber was mich jetzt interessiert ist, wie wird denn dann das so von eurer Community aufgenommen? Also sind da alle so auch, also euer Podcast jetzt speziell, weil da seid ihr ja schon, also so aus meiner Sicht von außen seid ihr schon anders als so die anderen, sag ich mal.
Das ist nett, dass du das wahrnimmst und ich glaube, anders ist ja nicht immer schlecht.
Nee, genau da wollten wir drauf, glaube ich, drauf hinaus auch.
Eigentlich sind wir. Das ist erstmal das allererste. Wir versuchen gar nicht irgendwas darzustellen, was wir nicht sind. Also wir sind halt auch keine Extremperformer oder so. Also wir sind nicht so Superathleten in dem Sinne, sondern wir sind eigentlich Alltagsathleten und das und wir machen das aus der Freude an der Bewegung. Daraus machen wir das. Das ist die Grundmotivation erstmal.
Und wir sind schon die Paradiesvögel in der Community, wurden aber akzeptiert. Wir haben unseren Platz irgendwie dort erkämpft, glaube ich, auch mit der Zeit, dadurch, dass wir es jetzt auch so lange machen und die Leute auch merken, okay.
Die hören nicht auf.
Die hören nicht auf.
Scheiße, die müssen das jetzt hören.
Die hören nicht auf, die meinen es anscheinend ernst. Was, glaube ich, auch nicht. Also, wir sind ja.
Das ist wie beim guten Straßen- oder schlechten Straßenmusiker. Du musst ihm Geld geben, damit er aufhört.
Also, ihr wisst also. Unterstützt uns. Nee, es ist tatsächlich, dass wir meinen alles ernst und wir bleiben auch wir. Trotzdem sollte man ja seinen Humor nicht verlieren. Und es gibt halt ein paar Leute in dem Sport, die seit Jahren nicht mehr gelächelt haben, weil das würde zu viel Energie kosten, die sie vorne noch beim Laufen brauchen. Und genau da wollen wir irgendwie wir wollen nicht kämpfen, sondern wir wollen einfach zeigen, dass es auch möglich ist, in dem Sport Spaß zu haben, auch schnell zu sein, auch seine Ziele zu erreichen und ja, trotzdem danach noch ein Bierchen zu trinken in der ganzen Runde und
so kann man es, finde ich auch. Bringst du gut auf den Punkt.
Danke, Mann, Hannes.
Ja. Benutzt ihr denn auch irgendwie, keine Ahnung, habt ihr einen Trainingsplan oder so oder wie, also die Menschen, die Triathlon machen, die ich kenne, die wissen ganz genau irgendwie jede Splitzeit und auch von den anderen meistens, also das ist ja leichter gesagt als getan, sich da so rauszuziehen.
Ja, das stimmt, also das kann man auch nicht so ganz. Es nervt mich auch so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ja, ich finde es auch irgendwie ganz cool, eine gewisse Struktur zu haben und auch mich an dieser Struktur abarbeiten zu können. Und gleichzeitig nervt mich die Struktur und ich denke, das ist irgendwie alles gar nicht das, warum ich das mache, sondern ich mache es nicht, um mit einer bestimmten Splitzeit das zu erleben, sondern ich habe einfach eigentlich am meisten Freude daran, dann auch draußen zu sein, mal eine Runde joggen zu gehen, mal eine Runde schwimmen zu gehen oder auch mal eine Runde Fahrrad zu fahren. Und zu dritt, also alles drei hintereinander, macht halt auch mega Spaß, kann man auch nicht anders sagen. So ein Wettkampf hat was. Das ist ja auch so wie wahrscheinlich, wie wenn Leute dich fragen, wenn du auf eine lange Radreise gehst, dann fragen sie dich ja auch, warum tust du dir das an? Und so ähnlich werden wir ja auch immer wieder angeguckt von außen quasi, warum tut ihr euch das denn an? Und warum tust du dir das denn an? Johanna, warum tust du dir das an?
Das war jetzt schlau, einfach die Gegenfrage zu stellen.
Ja.
Ja, warum tut man sich das an? Ne? Habe ich dich vorhin auch gefragt in eurem Teil des Podcasts. Ich war ja auch so, habe auch Gegenfragen gestellt. ja, bei mir ist es so, ich glaube, also ich antworte da wirklich gerne mal drauf. Ich mache mir da auch viele Gedanken und ohne Struktur zum Beispiel würde ich mich jetzt auch nicht auf so eine große Sache wie das Transcontinental Race vorbereiten. Also je nachdem, wie eng die Struktur ist, aber da finde, macht es mir auch Spaß, mit einem Trainer oder einer Trainerin zusammenzuarbeiten und eben auch dieses Feedback zu bekommen und irgendwie jemanden zu haben, mit dem man sich darüber unterhalten kann. Warum tue ich mir das an? Weil es schon, also ist schon cool, ab und zu mal die Komfortzone auszudehnen, zu verlassen und irgendwie so ein bisschen Demut zu erfahren. Also das klingt jetzt so, ja, das klingt jetzt eigentlich irgendwie wichtiger, als es wirklich ist, so, aber einfach ne, dieses irgendwie Schlafen, Essen, auf dem Rad sitzen, vorwärts kommen, das ab und zu brauche ich das, glaube ich mal. Und ich glaube, mittlerweile muss ich das sogar machen, um mal das Handy nicht bei mir zu haben oder nicht dauernd drauf zu gucken. Also es hat auch Vorteile.
So ein bisschen so ähnlich kann ich das auch eigentlich beantworten. Ich weiß nicht, Lasse, hast du denn auch irgendwie genau so ein Warum?
Naja, es ist ja ein großes Thema insgesamt auch, worüber wir die letzten Wochen viel uns unterhalten haben, über Social Media, auch dort Vergleiche zu starten. Und da haben wir irgendwie so einen Weg gefunden von, wir können uns auch mit uns selbst vergleichen, ohne dass wir jetzt nochmal alte Bilder von uns bei Instagram durchgucken und irgendwie da was aufhübschen oder was auch immer, sondern du hast ja immer den direkten Vergleich mit deiner Vergangenheit, mit deinem alten Ich, mit letzter Woche, mit gestern, mit letztem Jahr und misst dich immer wieder, kriegst du das hin, kriegst du es immer noch hin. Jetzt auch gerade, wenn man älter wird und dann feststellt, ja, ist einfach so, das Training fällt mir nicht mehr so leicht wie früher. So, bums. Ist einfach so, ich komme mit müden Knochen nach oben, der Rücken tut weh. Es ist so. Müssen wir nicht drum rumreden, auch wenn ich jetzt noch nicht so unfassbar alt bin, aber es fängt jetzt schon an. Dementsprechend ist es etwas, du hast es gerade gesagt, vorankommen, Neues entdecken, machen, tun. Ja. Irgendwie, manchmal braucht man vielleicht gar keine Begründung dafür, sondern die Begründung liegt schon in dem Machen selbst.
Selbstzweck. So. Das Ganze hat einen Selbstzweck. Ja.
Ich bin vorhin mit meiner Freundin gefahren und sie hat einfach gesagt, sie hat jetzt seit 3 Wochen erst ein Fahrrad, setzt sich drauf und meinte, wie geil, dass es so schnell ist. So, und das vergessen wir einfach mal, was wir für geile Schlitten unterm Arsch haben und wie schnell wir damit fahren können, wenn man sonst immer nur ein Hollandrad gefahren ist oder was auch immer. Schon das ist geil. So, und da müssen wir uns einfach auch mal wieder selber an die Nase fassen. Man muss nicht immer wieder irgendwas Neues erreichen oder irgendwo hin. Schon das alleine ist geil, sich da drauf zu setzen und einfach nur einmal um den Block zu pedern. Und wenn du dann damit noch nach Albanien fahren kannst, weil es einfach geht, ja, hallo.
Ja, okay, ja, das stimmt. Ich sehe da auch so einen ähnlichen Grund, dass man seine Grenzen übersteigen muss, um auch selber irgendwie so eine Grenzerfahrung an sich selbst zu wachsen. Also ich sehe da auch so ein bisschen so eine Selbstverwirklichung und sowas auch mit eine Rolle spielen. Also ich meine, du hattest das angeteased, ich werde jetzt mal Ultracycling ausprobieren. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Und warum mache ich das? Ja, weil es irgendwie auch so eine Selbsterfahrung ist, die ich mal spüren möchte. Ich möchte einfach mal wissen, was das heißt, so lange auf dem Rad zu sitzen und durch die Gegend zu eiern und irgendwie eine Grenzerfahrung zu haben. Das, genau. Ich glaube, das beschreibt es gut.
Du kannst ja auch mal erzählen, für welches Event du dich angemeldet hast. Das wäre ich übrigens auch fast mitgefahren, aber es wurde irgendwie 3-mal verschoben und letztendlich passe das irgendwie terminlich nicht mehr, leider.
Ja, ich fahre beim Red Race, dem 96 Hours jetzt mit, von Frankreich, Gion, wo der schöne Senf, glaube ich, herkommt, nach Koblenz geht das. Und in 96 Stunden sollen wir 570 Kilometer fahren. Das ist jetzt, wenn du von deinen Strecken erzählst, erstmal wahrscheinlich für dich ein Klacks. Für mich ist das aber eine gewaltige Herausforderung, weil es dann doch im Schnitt über 120 bis 130 Kilometer pro Tag sind und auch ohne Höhenmeter drin, ich glaube fast 6000. Das wird auf jeden Fall, es wird eine Herausforderung, es wird eine ganz spannende Sache für mich. Und das Schöne ist, ich bin nicht allein unterwegs, sondern da kommt noch ein Kollege mit, der auch viel Fahrrad fährt, der sogar so ein bisschen schon Erfahrung, also ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat in dem Bereich als ich. Und ja, da lasse ich mich jetzt so ein bisschen mitziehen.
Mit dem kannst du auf jeden Fall gut den belgischen Kreisel machen. Der hat immer starke Beine, der Junge.
Ja, der hat also.
Der wird dich ziehen.
Der wird
dich
mental ziehen. Und das finde ich eigentlich auch ganz beruhigend, dass da jemand da ist, der so ein klein bisschen Erfahrung auch mit reinbringen kann. Und ja, normalerweise wäre Lasse auch mitgefahren. Aber dadurch, genau, der hatte denselben Effekt wie du, dass es jetzt schon zum dritten Mal verschoben worden ist, hat es jetzt zeitlich einfach nicht mehr reingepasst.
Ne? Nee, genau.
Sonst wären wir zu viert dann auch fast gefahren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, ob man das überhaupt so macht bei dieser Art von Format, ob man eigentlich in der größeren Gruppe fährt oder ob man eigentlich immer nur zu zweit oder alleine fährt, das weiß ich gar nicht genau.
Ja, es kommt immer drauf an. Ja, also hier sind ja viele, also von den großen Events, die sind dann ja unsupported und da gehst du entweder als Zweierteam an Start oder komplett alleine. Ne? Und da ist es so, dass bei denen, die so die 10 Regeln, die auch Mike Hall irgendwann mal ins Leben gerufen hat, da absolut kein Support von irgendwem anderen. Ja, es gibt aber ein paar VeranstalterInnen, die das dann ein bisschen entspannter sehen, aber da dürfte man dann quasi nicht, also zu zweit, aber keiner mehr, auch nicht mal 10 Minuten irgendwo im Windschatten, wäre alles nicht erlaubt. Das ist ziemlich streng.
Das ist dann schon Support, wenn man im Windschatten fährt. Okay, ja, okay. Gut, ich meine, das kennen wir vom Triathlon ja auch in gewisser Weise. Da geht es ja nun auch wirklich darum, dass man das selber schaffen soll und nicht, dass da jemand noch einem Windschatten liefert oder Verpflegung oder sonstiges, sondern dass man alles eigentlich selbst mit einplanen muss und seinen Körper sehr gut kennen muss. Und da sehe ich so eine gewisse Parallele in der Hinsicht zu dem 96 Hours jetzt auch oder zum Ultracycling. Eine gewisse.
Habt ihr denn jetzt, wo du in den Ultracycling-Bereich reinschnupperst, Hannes, habt ihr denn auch Ultracyclists, die in den Triathlon-Bereich reinschnuppern?
Ich glaube, ja, also so was wir jetzt insgesamt aus unserer Community wissen, ist das sehr, sehr schwammig und übergängig. Also Fahrradfahren ist ja, glaube ich, die Sportart mit den meisten Sparten der Welt. Also sogar im Rennradfahren gibt es ja 800 Unterscheidungen. Dort habe ich schon alles dabei gesehen. Und wenn wir uns irgendwie über irgendein Thema unterhalten haben, wie Ultracycling, lass es aber auch ganz normal, wollten wir Cyclassics mitfahren oder was auch immer. Wir hatten sehr viele gute Tipps schon bekommen zu jedem Thema, was wir irgendwie mal angepeilt haben.
Ja, ich glaube auch, dass das Format, was wir machen, ist jetzt auch nicht so auf den Triathlon komplett fokussiert, sondern wir sind auch ein bisschen breiter gefächert. Es geht dann doch eigentlich eher um Ausdauersport vielleicht in dem Sinne und auch eigentlich, wie ich schon sagte, Spaß in der Bewegung haben. Und dann ist es eigentlich auch fast egal. Also Till Schenk war
das
schon
klang, mal das klang nur nicht so geil.
Nee, das klang ein bisschen
Plattfuß, pädagogisch. Der Spaß am Bewegung Podcast. Obwohl, eigentlich können wir das vielleicht machen.
Ja, es klingt so ein bisschen wie so ein bisschen pädagogisch. Aber,
ja, ist auch okay.
Sind wir auch. Im Grunde ist es so, dass wir zum Beispiel auch Leute wie Till Schenk jetzt auch da hatten, der dann auch so seinen, ich glaube, das war so ein bisschen der Anheizer, der Motivator, der dann eigentlich auch früher mal Triathlon gemacht hat, ja dann über die Moderation beim Triathlon irgendwie immer noch hängen geblieben ist. Und jetzt aber auch eigentlich viel mehr so als Abenteurer, so versteht er sich, glaube ich, unterwegs ist und durch die Sahara fährt mit dem Fahrrad. Und diese ganzen Geschichten, die er da erzählt hat, das war auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Kick, der mir dann auch diesen kleinen letzten Arschtritt gegeben hat, mich für so eine Veranstaltung anzumelden. Was ich jetzt wieder im Nachhinein doch nervig finde, ist, wie viel Material man wieder braucht. Also man braucht ja schon für einen Triathlon super viel Material und jetzt erstelle ich gerade meine Traveler-Liste mit dem ganzen Gepäck, was ich so brauche. Da hast du mir ja auch schon in der Folge davor bei uns auf dem Podcast sehr, sehr geholfen. Aber ich finde das schon auch wieder erschreckend, was man wieder an Spezialsachen braucht oder ja. Klar, ich nehme jetzt auch eine Isomatte und ein Zelt mit. Das kommt nochmal wieder hinzu, also muss ich mir wieder solche Sachen kaufen. Die haben ja mit dem Triathlon nichts zu tun. Und kannst ja mal ein Zelt mitbringen zum Triathlon. Ja, nee, das oder eine Isomatte. Ja, hat damit irgendwie nichts zu tun, aber macht natürlich auch Spaß, sich wieder in sowas reinzufuchsen.
Ja, das stimmt. Also man braucht natürlich am Anfang, also gerade wenn man irgendwie schneller unterwegs sein möchte und nicht die Gepäckträgertaschen, die klassischen, haben möchte, auch Bikepacking-Taschen und eben leichtes Equipment, ne? So, klar. Auf der anderen Seite, beim Transcontinental Race wird immer gesagt, man kann das auch mit einem Walmart-Fahrrad fahren, theoretisch. weil es eben, ja, in der, also es wurde schon auf sehr...
In der Theorie,
es
ja.
Es wurde
ja.
auch schon...
Mit so einem Leihfahrrad von...
Ja, genau, nein, das vielleicht nicht. Ja, genau.
Wäre aber eine gute Challenge, oder nicht? Da hast du ja vorne noch einen Gepäckträger, da kannst du ein bisschen, ein paar Snacks kannst du da drauf binden und dann mit so einem Leihfahrrad bis nach Albanien, warum nicht?
Ich glaube, da hat sogar schon mal jemand drüber nachgedacht.
Gibt es wirklich Leute, die das gemacht haben, mit so einem einfachen Fahrrad dann so eine lange Strecke auch dann innerhalb dieses Formates zu fahren?
Also in dem Jahr, in dem ich gestartet bin, da ist das einer auf einem Brompton gefahren. Der ist, ja, der ist auch 2000 Kilometer weit gekommen. Also dann war irgendwas kaputt. Also irgendwas war, keine Ahnung.
Ja, ich kenne mich mit Brompton nicht aus, aber ich glaube, Ersatzteile kriegst du sehr schlecht.
Genau.
Überall.
Ich meine, die sind ja super qualitativ, super toll. Ich ja. meine, es war irgendwas vielleicht mit den Scheibenbremsen oder so, irgendwie sowas, weil das ist natürlich auch 20.000 Höhenmeter. Das ist ja eigentlich ein Stadtfahrrad, ne? Also, das ist vielleicht ja. irgendwas war. Ich muss mal nachgucken. Aber der ist ziemlich weit gekommen und hatte das auch so aerodynamisch mit Bikepacking-Taschen und so ausgestattet.
Eigentlich ganz geil.
Ich finde auch, wenn wieder so auf alles scheißt.
Und wenn du keinen Bock hast, klappst du das einfach zurück zusammen und tust so, als würdest du damit gar nichts zu tun haben. Schluss jetzt, ich setze mich hinzu.
Und man muss ja sagen, also früher, ich meine so Transalp und so, das sind die einfach mit Rucksäcken gefahren, ne? Also die sind da mit den Mountainbikes einfach alles auf dem Rücken durchgefahren. Klar, jetzt wenn du ein Zelt mit hast, aber ja, müsste man dann halt auf eine Bivi umsteigen, aber klar, ja.
Das ist ja auch wieder echt irgendwie faszinierend. Sobald man in so eine, in die Welt eintaucht im also mal reindippt, noch ist es ja reindippen, würde ich eher sagen.
Ja, ich habe noch nicht mal den Nichtschwimmer.
Was also. Da plötzlich auftaucht, wie viele Events es davon eigentlich gibt. Also plötzlich war dann, ja, was gab es denn da noch? Hier Pyrenäen-Überquerung hier von Nizza nach Wien, nee, andersrum, Wien nach Nizza. Dann Atlas Mountain Race und all diese Sachen. Plötzlich tauchen die ganzen Sachen auf. Ich habe mir erstmal 200 Filme angeguckt, die man noch bei YouTube gucken. Sehr große Empfehlung, The Rift, übers Atlas Mountain Race. Unfassbar. Unfassbar. Also das ist richtig krass. Und was da für eine Welt sich wieder auftut, ist, macht natürlich Spaß. Das finde ich schon richtig geil. Aber Biwak, das Ganze alleine machen und dann im Biwak alleine schlafen, irgendwo in der Wüste, das ist, glaube ich, absolutes Out of my Comfort Zone. Und da müsste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und vielleicht muss ich mich deswegen bei sowas anmelden, damit ich mich dem stelle, weil dann kann man ja auch nicht mehr zurück, wenn man erstmal 600 Kilometer in die Wüste reingefahren ist. Dann ist ja auch erstmal, ne? Dann machst du es auch erstmal.
Das ist schon krass, ja. Auf jeden Fall.
Und sag mal, Hannes, wann, also wie bist du jetzt, ne, ihr seid ja beide, eigentlich wolltet ihr es ja beide mitfahren, ne? Genau, aus Termingründen. Richtig. Aber wie, gut, Til Schenk war so ein Anlass, aber gab es vorher auch schon irgendwie, also wie ist das so rübergeschwappt in die Triathlon-Szene? Kann man das irgendwie festmachen?
Also ich, ja, also Lasse hat jetzt schon vorher, glaube ich, eher das Interesse daran gehabt als ich. Er hatte im Endeffekt schon vorher Kontakte gehabt in die Szene, weil er beim Border Bash mitgemacht hat, bei diesem Biking Border Bash, mit einem Kumpel zusammen. Und ihr hattet schon immer so ein bisschen irgendwie die Affinität dahin. Aber ich glaube auch, es kommt ein bisschen daher, dass das Rollefahren, also beim Triathlon fährt man ja viel auf der Rolle im Winter, dass das doch auch echt ziemlich langweilig ist und dass es auch schön ist, wenn man mal rauskommt. Und also aus meiner Sicht, ich meine, es gibt Leute, die sind Liebhaber von diesem ganzen auf der Rolle die ganze Zeit nur sitzen und Swift fahren. Aber ich fand das einfach eine tolle Alternative, einfach aufs Gravelbike rauszugehen und eine Runde draußen zu drehen, ohne dass ich jetzt auf meinem Rennrad dann unterwegs sein konnte oder beziehungsweise es war dann die gute Alternative. Und ich glaube, das schwappt so ein bisschen rein, dass das so ein Auslöser ist, dass man sagt, okay, ich will auch mal was anderes machen als immer nur.
Quasi im Winter Gravel statt Rolle sozusagen.
Das war jetzt mein Einstieg. Also ich muss das natürlich ein bisschen pauschalisieren. Ich habe das aber auch dann so gesehen, dass immer mehr, die man dann so kennt aus der Szene, die dann auch über ihre Social-Media-Kanäle das geteilt haben, da hat man das schon gemerkt, okay, das scheint jetzt ein bisschen anzukommen. Also ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die jetzt aus dem Triathlon-Bereich Gravel fahren. Sondern
nee, absolut nicht. Also die Leute haben es zu schätzen gelernt, die Straße auch mal zu verlassen. Also unser großer Kampf ist ja immer noch mit dem Auto beim Rennrad. Und dementsprechend war, glaube ich, die Entspannung, wenn man mal rechts abbog auf den Feldweg und plötzlich sich nicht mehr mit dem Auto, vielleicht noch mal hin und wieder mit dem Traktor streiten musste, dann ist es halt einfach mal eine neue Entdeckung, eine neue Perspektive. Man fuhr sonst immer nur die Straßen längs bis ins nächste Dorf. Jetzt konnte man auch mal querfeld einfahren. Das ist auf jeden Fall etwas, was ein Gamechanger war für eine Zeit lang. Und halt tatsächlich Ersatz, einfach mal Abwechslung zur Rolle auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, das wird einem später erst wirklich bewusst, aber wir fahren ja immer nur AA. Also wir kommen ja nie bei B an, sondern wir fahren ja immer nur unsere Runden. AA, so, ja. Und jetzt einfach mal AB fahren oder auch mal ABC, also einfach mal andere Orte anzupeilen und nicht immer wieder da anzukommen, wo du losgefahren bist, ist, glaube ich, auch immer eine coole Abwechslung. Und das ist halt mit dem Gravelbike auch irgendwie ein bisschen einfacher dann als mit dem Rennrad, wenn du dann wieder auf dem Dead-End-Feldweg ankommst, wo du mit dem Rennrad nicht mehr weiterkommst.
Und das ist für mich übrigens meine erste AB-Tour.
Das ist deine erste AB-Tour,
ja. Genau. Also ich habe sonst immer nur AA gemacht.
Du wolltest das unbedingt einmal sagen. Ja, Müssen wir das piepen? Weil du schaffst es immer wieder, auch noch mal sowas einzuflechten.
Ja, ja, das und kommt schon ein ganz gutes Bild
von unserem Podcast. Ja. Ja. Wenn ihr noch mehr A bitte hören wollt. Tatsächlich hatte ich es nicht drauf abgesehen. Ich hatte auch schon Angst, dass du das in die Richtung ziehst.
Naja, gut. Ja, gut, das war ein Elfmeter.
Ja. Lasse, du sag mal, würdest du sagen, das hat auch was mit Corona zu tun? Also ich meine, bei euch kann ja nicht viel stattgefunden haben, oder? Also an Veranstaltungen, während bei uns
die Eventdichte
ja doch einiges stattfinden konnte trotz allem, so
weil es so hat ja wenig Zuschauer wahrscheinlich, ne, außer vielleicht am Ende und am Anfang. Und zwischendurch ist man halt alleine unterwegs. Das ist natürlich Corona-technisch das Beste, was man machen kann. Das stimmt natürlich. Bei uns war wirklich jeder Wettkampf abgesagt, außer im äußersten Westen, Ost-Texas, war, glaube ich, oben noch mal irgendwie ein Wettkampf, ganz merkwürdigerweise irgendwie zwischendurch, wo auch 5000 Leute sich angesteckt haben. Irgendwie, also völlig irre. Es hat natürlich was mit Corona zu tun, dass wahrscheinlich diese Sparte auch entdeckt wurde, aber tatsächlich glaube ich mehr einfach die Möglichkeit, dass es überhaupt machbar ist, dass man mit doch Rennradgeometrie die Straße verlässt und auf den Feldweg geht. Ich glaube, nur diese Machbarkeit alleine und nochmal ein neues Feld zu entdecken, gibt in dieser teilweise ja schon ein bisschen verkrustete Szene doch nochmal einen neuen Schwung rein. Und das haben dann viele Trainer, glaube ich, auch für sich entdeckt und gesagt, ey, okay, dann schicke ich meinen Schützling auf dem Samstag dann anstatt 4 Stunden auf die Rolle doch mal 4 Stunden raus in die Natur. Da kommt er dann auch frischer wieder und natürlich auch wieder etwas, was mit Körperbeherrschung und Fahrdynamik zu tun hat, denn es sind andere Punkte. Das erste Mal, als du auf dem Gravelbike saß, Hannes, weiß ich noch, da meintest du, mir tut alles weh. Mir tun die Hände weh, mir tut der Hintern weh, wie kann das denn sein und wie kann man das 4 Stunden aushalten? Und da waren wir gerade mal eine 40-Kilometer-Strecke unterwegs oder so. Und wenn dann die Blätter lagen und man überhaupt nichts gesehen hat und überall noch Pfützen drunter waren und Steine, dann ist es einfach für den Kopf was anderes, als wirklich einfach nur 90 Kilometer wirklich zu treten. Und ja, da denkst du halt an andere Sachen, da schweifst du auch mit dem Kopf irgendwie ab und bist in einer anderen Welt. Aber durch den Wald zu fahren, wir sagen ja immer, der Wald ist das, was einem richtig gut tut. Ne? Das ist der Reset-Button, noch einmal rauszukommen und sogar auch im Winter mit den richtigen Klamotten geht das immer, ist schon schön.
Ja, ich wollte nur noch mal kurz da einhaken. Ich glaube schon, dass das was mit Corona zu tun hat. Ich glaube auch, dass das da, aber generell glaube ich, dass diese ganzen Sportarten, also ob nun auf dem Fahrrad oder einfach allgemein Ausdauersport, das ist, glaube ich, ein riesen Trend, so nehme ich das zumindest wahr, dass das eine Sportart Richtung oder jetzt, ich weiß nicht, wie man es nennt, eine Gruppe an Sportarten ist, die quasi boomt. Und ich glaube, dass das, also das stelle ich eigentlich an allen Enden und Ecken fest, dass irgendwelche Personen aus meinem Umfeld plötzlich mit einem Ausdauersport anfangen. Ob das nun mit dem Fahrrad ist oder wie gesagt Joggen oder sonstiges, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Aber weil es halt wahrscheinlich auch alles Dinge sind, die man alleine machen kann, das ist das eine. Und das andere ist einfach auch, dass das ich glaube generell durch den Fitnessbereich, vielleicht haben viele Leute auch keinen Bock mehr, einfach nur ins Fitnessstudio zu gehen und stumpf irgendwelche Gewichte hochzuheben, sondern dass man einfach auch sagt, okay, ich habe Lust, mehr Ausdauersport zu betreiben. Ich glaube auch, dass da irgendwie so ein allgemeiner Trend noch stattfindet.
Ja, dann will ich aber noch einen dritten Punkt reinwerfen. Und zwar glaube ich, es gibt auch wieder, der Radsport hat wieder was gewonnen, was er verloren hatte nach den großen Dopingskandalen.
Einen neuen Dopingskandal. Naja, Pogacar, man weiß es nicht.
Hannes, sowas darfst du niemals so öffentlich sagen. Das ist ja wohl, der kann auch einfach nur gut sein. nach dem ganzen Dopingkram ist einfach Radsport echt gestorben. Er war nicht mehr wirklich im Fernsehen präsent. Ja. Keiner wollte mehr. Die ganzen Rennräder standen unten im Keller und haben dort vor sich hin gegammelt. Und natürlich war Corona dann ein Auslöser. Aber insgesamt ist diese Begeisterung wieder da. So, und egal, mit wem ich mal so in letzter Zeit geschnackt habe, anscheinend hat er sich wieder ein Rennrad geholt. So, oder das Alte aufgemöbelt. Und ist natürlich irgendwie schön. War ein bisschen schlecht für die Ersatzteile, die man sich kaufen wollte. Aber generell finde ich es natürlich gut, umso mehr Leute das machen, umso besser ist das ja. Für die Gesamtszene. Und da kommen natürlich dann jetzt auch viel mehr Neue dazu, die sich dann auch, ja.
Ja gut, also das eben mit Pogacar nehme ich zurück, ganz klar. Weiß man natürlich alles nicht. Nein, also es ist natürlich, aber ich merke das auch, dass viele Leute, selbst meine Arbeitskollegen, mit denen ich sonst nicht so viel teile, was den Sport angeht, plötzlich Tour de France gucken und sich wieder mit sowas auseinandersetzen. Also das boomt auch.
Ja, läuft ja gerade noch. Naja, letzte Etappe.
Nee, ist
jetzt
vorbei.
Ist vorbei, genau.
Jetzt ist vorbei, Tour ist vorbei, ja. Pogacar ist durch.
Ja, ja, ja.
Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, ja, ja. Ich habe nur gerade irgendwelche Mafia-Artikel da gelesen, aber anderes Thema.
Oh, die habe ich noch gar nicht gelesen.
Ja. Irgendwelche Andeutungen, keine Ahnung.
Ja, ja, da gibt es viele Andeutungen gerade, aber nichts ist irgendwie bewiesen.
Genau, wir waren.
Aber der Junge war schnell. Das kann man einfach mal so festhalten. Er war in jeder Disziplin schnell. Er hat ja jedes Trikot, glaube ich, gewonnen. Bester Jungfahrer, schnellster Gesamtfahrer und auch noch Bergtrikot. Ah nee, das Grüne hatte natürlich nicht, den Sprinttrikot. Und der hatte einen Tritt drauf. Da wirst
schon
du,
ein bisschen unheimlich.
Da wirst du glatt neidisch. Wenn du ja. So am Berg nach 16 Tagen noch antreten kannst, dann weißt du auch nicht mehr.
Ja, das ist
schon Wahnsinn.
Ja. Habt ihr die verfolgt? So? Also,
ja, ja, okay. Ja. Wir haben sogar richtig, wir haben sogar digitales Game daraus gemacht. Die Velo-Games haben wir gespielt. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Also ich dachte auch, das ist Schwachsinn. Ist auch ein bisschen schwachsinnig. Man stellt sein Team vorweg zusammen und hat dann eine League quasi. Und man kann dann nach jeder Etappe gibt es Punkte, ne, je nachdem, wie die Fahrer aus seinem Team so gefahren sind. Und dann am Ende gibt es einen Tagessieger beziehungsweise einen ganz Gesamtsieger. Und wir haben alle jetzt sowas in den Pott geworfen. Ich glaube, wir waren 10 Leute oder wie viel? Oder 8?
Ja,
weiß ich gerade nicht, die da dran jetzt bei uns in der Liga mitgemacht haben. Und das hat das Ganze auch noch ein bisschen reizvoller gemacht. Also dadurch haben wir dann auch, oder ich habe gerne dadurch noch mal ein bisschen reingeschaltet oder zumindest abends mir immer die Highlights noch mal angeguckt.
Ja, und man beschäftigt sich tiefer mit den Ergebnissen der einzelnen Etappen und bleibt noch mal in der Taktik noch mal drin hängen. Und da entstehen dann auch Diskussionen mit drumherum, warum sie heute so gefahren sind. Und dementsprechend, da lernt man Radsport noch mal ein bisschen anders kennen. Also können wir nur empfehlen, Velo Games. Hannes ist dann nur ein kleines bisschen verbittert, weil er schon am Tag 5 4 seiner Fahrer verloren hatte, auf die er gesetzt hatte. Und dementsprechend
bin ich Letzter geworden.
Bist du Letzter geworden?
Ja, ich bin Letzter.
Hannes, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber ja, wir haben da was im Pott geworfen und diesen Pott, der wird jetzt für einen Wanderpokal, für unseren Wandertipp-Pokal auf den Kopf gehauen und für eine Flasche Champagner. Den kriegt jetzt der Erste und nächstes Jahr gucken wir dann mal. Vielleicht, Hannes, tippst du dich dann ja auch mal in die Herzen der Zuschauer.
Ja, also du merkst, wir suchen uns abseits des Triathlons kleine Ablenkungen, also immer wieder. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, da auch immer mal wieder in andere Sachen reinzugucken. Also ich glaube, wir sind zu wenig dann Trainingsplan fokussiert am Ende. Also wir hatten ja am Anfang mal so ein bisschen drüber gesprochen, ob wir eigentlich einen haben und den verfolgen. Ja und nein. Also wir können ganz klar sagen, wir haben am Anfang gar keinen Plan gehabt und das hat unseren Podcast ausgemacht, dass wir eigentlich dann nur über das Scheitern gesprochen haben. Dann haben wir uns eine Zeit lang professionell einen Trainer geholt, der uns auch wirklich nach vorne gebracht hat. Ich würde schon sagen, dass das hat wirklich einen riesen Sprung gemacht. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir in unseren Themen und in dem, was wir aufarbeiten, eigentlich ein bisschen langweilig werden, weil es zu professionell wird. Wir werden zu sehr das, was wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und dann haben wir uns obwohl es dumm ist in Hinsicht auf unseren Wettkampf, erstmal wieder von diesem Trainingsplan gelöst. Und jetzt machen wir wieder Freestyle und dadurch kommen auch wieder ein bisschen andere Geschichten zustande.
Man könnte sagen, wir haben unseren Körper geopfert für die Kunst.
Ja. Ich muss ja auch sagen, als ihr mich, ihr habt mich ja schon vor längerer Zeit mal angefragt und da habe ich mich natürlich auch mit eurem Podcast auseinandergesetzt und außerdem habt ihr ein Trikot, das von auch Bekannten von mir mitgestaltet wurde, zusammen Zyklism. Also Grüße gehen raus. Also ich hatte von euch auch schon gehört und als ich dachte, okay, sie bereiten sich da auf dieses Event vor, dann habe ich mal zurückgerechnet, okay, das hat kurz vor Corona angefangen gefühlt. Wie macht man das? Wie erzählt man von Vorbereitung auf Events, wenn keine mehr stattfinden? Ne? Und da habe ich gesehen,
das frage ich mich eigentlich auch, das ist die größte Kunst eigentlich, dass wir 2 Jahre nicht ein einziges Event gemacht haben und die ganze Zeit darüber erzählen.
Naja, 10-Kilometer-Lauf hast du gemacht, das vergiss den nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ist ja auch ein sehr kurzer Abstand. Wir machen ja jede Woche einen Podcast über das, was wir die Woche erlebt haben. Und wir müssen auch einfach ehrlich sagen, es gibt auch Wochen, da haben wir nichts erlebt. So, es gibt solche Wochen, zum Beispiel auch wenn man krank ist. So, dann Dienstag haben wir aufgenommen, danach noch gesagt, ey, jetzt geht's richtig los, wir sind richtig heiß. Lange nicht mehr so am Stück trainiert, Wahnsinn, es geht richtig los. Zack, am nächsten Tag mit Fieber im Bett. So, und dann liegt man da 5 Tage rum und erlebt natürlich auch nicht extrem viel. Und wir hatten trotzdem nie Probleme, die Stunde, die wir dann da machen, zu füllen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, Hannes, und da frage ich dich jetzt auch noch, so richtig um Triathlon geht es schon, aber meistens erst so in den ersten 10 Minuten, da reißen wir das Thema an, erzählen, was wir gemacht haben und schweifen dann komplett ab und sind dann irgendwo und kommen dann wieder erst so in den letzten 20 Minuten wieder zum Thema zurück oder in den letzten 10 Minuten. Und dementsprechend ist es immer,
ja,
es ist ein Auszug aus unserem Leben. Und ich würde auch sagen, wenn wir irgendwann mal alt sind, haben wir ein Privileg, weil wir können auf ein Tagebuch von, werden wir dann sehen, wie viele Jahren, zurückblicken. Vielleicht ist unser ganzes Leben aufgenommen.
Ja, das ist unheimlich.
Was auch komisch ist. Aber irgendwie, so. Vielleicht werden irgendwann in Schulklassen unser Podcast quasi gehört.
Ja.
So wie,
Meinst du so zukunftsmäßig, also dass da so Roboter und Kinder gleichzeitig...
Roboter hören unseren Podcast.
Oh Mann, ey. Um die Menschheit kennenzulernen. Ja, weißt du? Genau. Roboter hören unseren Podcast.
Unser Podcast wird ins All geschickt. Sie sind nicht perfekt. Ja.
Ich glaube, das überfordert auch gerade. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, wenn wir dann Gäste haben, dann manchmal float es und manchmal ist es richtig gut. Und so, also wie bei uns jetzt auch, wir haben ein schönes Gespräch und manchmal ist es auch so, dass wir so denken, ja, okay, wo bin ich denn hier? Wir hatten zum Beispiel mal Daniela Bleimehl da, eine super, super Frau, die echt sehr, sehr erfolgreich ist im Triathlon und
auch mega sympathisch.
Auch sehr, sehr sympathisch ist. Aber ich glaube, sie dachte, sie ist auf dem, so eine Art Schülerprojekt oder so gestoßen. War komplett verwirrt von dem, was wir so gesagt haben. Und das ist auf jeden Fall ein Interview, was mir damit irgendwie immer in Erinnerung bleiben wird.
Auf jeden
Fall. Weil es völlig aneinander vorbei war. Ja.
Ja. Ich wollte euch nochmal ich komme mir immer vor, als werde ich hier immer so, ne, kaum ist die, ist, lachen wir alle, schneide ich ein anderes Thema an. Aber ich wollte trotzdem.
Ist dir das etwa peinlich?
Ja, nee, ich finde das auf jeden Fall super mit euch. Wir brennen noch ein paar Fragen hier auf der Seele. Und zwar,
hau raus.
Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen informiert und recherchiert und ich habe entdeckt, dass ihr schon mal, ihr macht ja auch eigentlich noch andere Sachen, ne? Also außer über Triathlon sprechen und einen coolen Podcast, der sehr kurzweilig ist. Und zwar habe ich das Rankwerk gefunden. Das interessiert mich natürlich sehr. Da macht ihr, es war ein Startup, ich habe gerade gelernt, Startups sind noch, es Startups, solange sie nicht älter als 10 Jahre sind. Ich keine Ahnung, irgendwo gelesen.
Dann sind wir noch ein Startup.
Genau, wenn man nach der Rechnung geht, wärt ihr noch ein Startup. Man kann aber auch nach der Rechnung gehen, die ersten 3 Jahre überstanden. Cool, so gibt's noch.
So, genau.
Genau. Ja, dann, ja. Und da macht ihr, genau, ihr produziert nachhaltiges, oder vertreibt nachhaltiges Demeter-Saatgut und nachhaltig produziertes Gartenwerkzeug, wenn ich es so richtig verstanden habe. Also man kann sich bei euch ausstatten, wenn man in der Stadt gärtnern möchte, ob auf dem Balkon oder in einem kleinen Garten. Und man bekommt auch Infos und genau, das finde ich total cool. Und als ich das recherchiert habe, war da auch der Nachhaltigkeitsgedanke sehr groß dabei, eben die Stadt zu bepflanzen. Und ja, erzählt doch da noch mal ein bisschen was von, weil ich bin hier ganz neu im Gärtnergeschäft. Wir haben jetzt gerade den Schrebergarten übernommen von den Schwiegereltern.
Sehr
genau.
Schön.
Also ich bin so, ich weiß jetzt gerade mal, wie man so ein bisschen anfängt, irgendwie eine Rose zu beschneiden. Aber mehr auch nicht. Deswegen.
Aber da fängt es ja auch genau an. Also damit bist du schon auf dem richtigen Weg. Wir können das mit Ultracycling, glaube ich, gut vergleichen. Du hast vorhin gesagt, bloß nicht aufhören und immer weitermachen. Und das ist beim Gärtnern auch etwas, was wir gelernt haben und was wir halt quasi auch weitergeben wollen. Denn es gibt natürlich den Gärtner-Effekt. Man fängt mit großer Euphorie an und sagt jetzt, ich setze mir ein Kräuterbeet an oder eine Paprika, was auch immer bei mir auf dem Balkon oder im Garten. Und meistens scheitert es dann an ganz geringen Sachen, an Kleinigkeiten, die man gar nicht so genau jetzt wissen kann, weil die Pflanze nicht perfekt für den Standort ist, weil sie nur wenig gegossen werden muss. Und solche Informationen wollten wir transparent machen für unsere Kunden und die mit den perfekten Produkten verbinden. Entstanden ist es tatsächlich daraus, dass Hannes und ich eigentlich einen Urban Gardening Shop aufmachen wollten, weil sowas gab es schon in Frankreich und in der Schweiz sehr viel und auch sehr, sehr stark vertreten. Und in Deutschland haben wir festgestellt, gibt es das eigentlich gar nicht. Dann haben wir uns die Produkte von diesen Shops aus dem Ausland eingekauft und wollten die vertreiben und haben festgestellt, boah, okay, die passen uns überhaupt nicht in Kram. Das meiste war absoluter Plastik, der Ausdrucksweise, Scheiß. Und ja, miese Qualität und das dann zu überteuerten Preisen. Und wir wollten dann eine Alternative dazu schaffen und unsere eigenen Produkte rausbringen. Es ist quasi ein Versehen. Wir sind
ein Versehen.
Nicht Versehen, es ist ein kontrolliertes Versehen gewesen, dass wir dann unsere eigene Marke gegründet haben und unser eigenes Saatgut in der Qualität vertrieben haben, die wir gerne anstreben wollen.
Ja, also man muss dazu sagen, es geht eigentlich darum, Bewusstsein zu schaffen. Also Bewusstsein für Lebensmittel, aber auch einfach für Natur. Und dass das nicht alles normal ist, dass wir einfach in den Supermarkt gehen und dort Sachen bekommen, sondern dass das natürlich irgendwo wachsen muss und dass es gewisse Systeme dahinter gibt und dass das auch kritisch zu betrachten ist. Also es ist nicht immer alles nur toll, was wir im Supermarkt haben. Und wir sehen das jetzt gar nicht mal unbedingt aus so einer Demeter-Bio-Brille, sondern einfach so aus einer generellen Perspektive. Und wir wollten besonders, und das war ein wichtiger Punkt, wir wollten ein samenfestes Saatgut anbieten. Das ist also Saatgut, was sich reproduzieren lässt. Das heißt also, man kann theoretisch die Pflanze, die man eingepflanzt hat, da kann man die Ernte nehmen, man kann die Samen daraus nehmen und man kann sie trocknen im nächsten Jahr wieder einpflanzen. Man kriegt genau dasselbe Ergebnis wieder. Und das ist aber in unserer jetzigen Landwirtschaft ein absolutes Defizit. Das findet so nämlich nicht statt, sondern man hat das quasi rausgezüchtet. Das ist keine Genmanipulation, sondern es ist eine Zucht. Und das heißt, man kriegt dafür viel, viel mehr Ertrag aus einer Ernte quasi. Und man kann vielleicht sogar auch noch eine zweite Ernte theoretisch rausziehen. Aber meistens kommt es dann zur Missbildung in den darauf folgenden Generationen. Und das heißt, es schafft Abhängigkeiten in dieser ganzen Landwirtschaft. Also du merkst, jetzt komme ich schon ins Referieren hier so ein bisschen. Also es sind komplexere Sachen. Aber das sind so Sachen, die uns angetrieben haben. Lasse hat Architektur studiert. Ich habe diesen Nachhaltigkeitskram studiert. Und damit haben wir das zusammengeworfen. Und es ist so eine Stadtgartenmarke daraus geworden, um das so ein bisschen abzukürzen, die, wie gesagt, ein gewisses Bewusstsein schaffen soll.
Und gibt es da ist das ein Online-Shop? Oder habt ihr da in Kiel auch irgendwie einen Laden? Oder?
Nein, das ist erstmal hauptsächlich ein Online-Shop, aber wir sind mit unserem Saatgut zum Beispiel und wir haben so Boxen auch, das ist eigentlich, also wir haben halt Boxen gemacht, eine Jahresbox, eine Kräuterbox, eine Salatbox, eine, jetzt ganz neu eine Kinderbox, das heißt also da haben wir ein Buch geschrieben und schreiben lassen, das heißt wir haben, wir sind jetzt ja wie gesagt nicht die Besten, wir sind nicht Goethe und Schiller, sondern wir haben das vorgeschrieben und dann hat uns jemand das in schön formuliert, als auch Kinderbuch wirklich und wir haben tolle Illustrationen bekommen und dann erklären wir quasi so ein bisschen, wie das funktioniert und das ist das, was wir mit diesen Boxen machen, also wir haben da so eine Bildungsebene mit drin, die uns auch wichtig ist.
Ja. Ah, sehr cool.
Achso, und das kriegt man dann im Einzelhandel auch zum Teil. Also das wollte ich noch sagen. Das war deine Frage.
Ah, genau. Okay.
Einfach auf www.rankwerk.de einmal gucken. Dort haben wir unter Händler oben eine Auflistung, wo wir in Deutschland überall vertreten sind. Ich müsste jetzt lügen, aber 200 Läden oder so. Also auch in deiner Nähe.
Sehr cool. Ja, ich mich interessiert das, weil ich habe damals nach dem Abi ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht in Stockholm. Und da haben wir uns nämlich auch mit Biopiraterie, aber auch mit diesen Terminator-Genen, die quasi eingepflanzt werden, damit die eben sich nicht reproduzieren können, die Samen auch teilweise beschäftigt. Ist aber, ja.
Das heißt, du steckst schon tief im Thema.
Ja, drin. Also zu damaliger Zeit tief war einfach krass, ne? Also auch die Patentierung von Samen, die dann nicht mehr benutzt werden dürfen von indigenen Völkern und so weiter. Das ist schon heftig. Und
das hat große Effekte, gerade auf den globalen Süden, wie man so schön sagt. Da gibt es halt wenig Firmen, die das überhaupt kontrollieren. Also wenn man das mal runterrechnet, man sieht ja ganz viele Saatgutfirmen. Das heißt also, wenn ich jetzt in ein Saatgutgeschäft meines Vertrauens gehe, den Krämer um die Ecke, dann hat der sicherlich ganz viele Firmen und man denkt, man hat eine riesige Auswahl. Aber der Witz ist, das sind alles Tochterfirmen und am Ende des Tages sind es drei große Firmen und zum Beispiel Syngenta oder Bayer. Das sind dann Firmen, die dahinter stecken. Und die teilen sich fast über 70% des gesamten weltweiten Marktes. Und das
inzwischen
ist
80.
Ich glaube schon, ne? Durch eine Fusion noch. Also das ist etwas, was wir damals total erschreckend fanden und auch immer noch natürlich total kritisieren. Und das ist der Grund, warum es eigentlich Rankwerk gibt. Also das hat schon Geschichte, hat was ganz anderes eigentlich mit dem, was mit Podcast zu tun, aber ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Weil das natürlich auch unsere Ernährung betrifft und Ernährung ist ja auch im Ausdauersport total wichtig. Also ich finde das gerade, ja, macht Sinn, dass du das fragst.
Ja, vielleicht ist es auch die Vorgehensweise, denn dieses Zeigefingerheben ist immer ein kleines bisschen schwierig, dann hören dir nur ein paar wenige zu und sind auch dabei, aber ein Umdenken zu schaffen, indem man jemanden dazu bringt, ein eigenes Radieschen zu ernten, ist halt viel einfacher. Danach guckt er beim nächsten Radieschen doch nochmal drauf, wo kommen die denn eigentlich her, wie sind, denn ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich weiß ja, was es bedeutet, das jeden Tag zu gießen und über mehrere Wochen hoch zu peppeln und zu pflegen. Dementsprechend entsteht da einfach ein Bewusstsein zu seiner Ernährung und zu Lebensmitteln insgesamt.
Ja, genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Wie kommt man vom Rankwerk, kommt man da dann zu diesem Projekt Podcast? Also, aber ja, Lasse, du hast ja schon ein bisschen.
Ja, Projektmenschen, ne? Nee, also ich glaube schon, dass wir halt immer.
Klar, wir sind Projektmenschen, da gebe ich dir vollkommen recht.
So, also Rankwerk ist ja auch in verschiedenen Projekten unterteilt. So, da haben wir ja nicht nur, wir verkaufen ja nicht nur Saatgut, sondern haben ja auch dort intern viele Projekte angeschoben. Und
ehrlich gesagt kam es, also die Geschichte ist noch ein bisschen anders. Also wie es jetzt zum Podcast kam, ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Und zwar ist es so, dass wir eine Auszeichnung bekommen haben im Rahmen dieser ganzen Geschichte vom Wirtschaftsministerium, genau. Und das nennt sich Kultur- und Kreativpiloten. Also ist eine tolle Auszeichnung, weil man in so ein Netzwerk reinkommt. Und wir hatten dann auch ein paar nette Abende dort in diesem Netzwerk und weil wir uns einfach hingestellt haben und gequasselt haben, so wie wir halt jetzt hier auch reden, haben die nachher gesagt, ihr müsst irgendwie einen Podcast machen. Eigentlich egal worüber, Hauptsache ihr macht einen Podcast. Und dann hat Lasse angefangen, einen Podcast mit einem Kumpel aufzunehmen. Der war auch über alles und nichts und ziemlich amüsant. Und der hat sich aber irgendwie im Laufe der Zeit ein bisschen im Sande verloren. Also das müsstest du eigentlich genau erzählen, warum das sich verlaufen hat. Aber
Ja, da kamen viele Sachen zusammen. Er hat aber auch vor allem ein Kind gekriegt.
So, das kam noch mit
dazu. Da gab es plötzlich Wichtigeres, auf jeden Fall. So, ja, das will ich ihm auch überhaupt nicht vorwerfen, das ist voll okay.
Das ist okay, genau. Ja. Und dann haben wir gedacht, naja gut, dann wenn die das sagen, dann probieren wir es mal aus, wie das so ist. Und so ist das dann entstanden. Und aber den Triathlon, das ist auch etwas, was wir schon parallel mit Rankwerk gemacht haben. Also deinen ersten Wettkampf hast du ja noch gemacht, also großen Wettkampf.
Da mal, studiert,
ja. Den hast du ja schon gemacht, bevor wir überhaupt Rankwerk gegründet haben, bevor es überhaupt die Idee gab.
Ja, das stimmt.
Das muss man nochmal dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, schon so parallel alles gelaufen.
Wollte ich gerade sagen, ne? Ihr macht ja schon länger Triathlon beide, oder? Oder, also das war jetzt, ist jetzt nicht, oder?
Ja, insgesamt, also ich würd sagen, es ist bei dir eine Wiederentdeckung, weil du hast ja früher auf jetzt nicht aktiv mehrere gemacht, aber du warst auf jeden Fall schon mal im Sport unterwegs. Ja. Und ich
stand sogar mal auf dem Podium. Ich habe letztens so alte Fotos wiedergefunden von bei einem Duathlon mit 16. Ich hatte also, habe es geschafft, in meiner Altersklasse den zweiten Platz zu machen. Aber ich weiß nicht mehr, wie viele Leute mitgemacht haben. Vielleicht haben auch nur 5 mitgemacht.
Vielleicht ist das die Krux.
Ja.
Aber trotzdem haben wir es herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau. Also ich habe schon früh mit 16 auch mich dafür interessiert. Und ja, Lasse hat das eigentlich erst ja, spät entdeckt, ne? Wie alt warst du irgendwie? Ist schon 6, 7 Jahre her oder so?
Ja, 2016 war, glaube ich, der erste auf Mallorca. Das Ding war, dass ich mich aus einer Spontanhandlung, sage ich mal, für einen Ironman angemeldet habe, für einen Ironman, Halb-Ironman auf Mallorca, was ja schon verrückt genug ist, wenn man, wie gesagt, noch nicht mal eine Schwimmbrille und ein Rad hat. Aber es gab halt diesen Berg, den ich damit überwinden musste. Ich hatte damit ein Projekt in der Hand, was ich bezwingen muss, was eigentlich erstmal von außen betrachtet auch leicht unmöglich scheint, weil es fehlt sowohl an dem Equipment als auch am Können, so etwas überhaupt zu bestreiten. Und da gibt es dann natürlich die eine oder andere Stimme, die zu Recht gesagt hat, warum nimmst du erstmal nicht was Kleineres, einen kleineren Wettkampf oder irgendwas? Aber ich hatte mir das halt in den Kopf gesetzt. Und wenn ich mir das in den Kopf setze, dann will ich das auch durchziehen.
Ja, vor allen Dingen kamen eigentlich die kritischen Worte, weil du in der Phase, als du dich angemeldet hast, nicht sonderlich sportlich warst.
Ja, das kann man so.
Um mal so einen kleinen noch hinten drauf zu setzen.
Ja, nee, danke, dass du das jetzt auch noch
erzählst. Es war verwunderlich. Es war verwunderlich.
Auch für mich
alles. Ja, es war einfach verwunderlich.
Dabei habe ich nicht mal getrunken, als ich mich angemeldet habe. Es kam tatsächlich einfach aus dem heiteren Himmel, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ja, dann mache ich jetzt diese Anmeldung.
Ja, okay.
Ja, ja, und dann war das natürlich ein positiver Effekt. Man wird sportlicher, man wird vitaler, man bekommt doch auf jeden Fall eine gewisse ja, Ausdauer drauf, die man dann auch zu spüren bekommt, selbst wenn es nur die Treppen sind, die man erklimmen muss. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl gewesen. Und dann diesen Wettkampf dann auch noch zu schaffen, unter widrigsten Bedingungen damals im Regen. In Deutschland waren 30 Grad, auf Mallorca 20 und es hat geregnet. Das war wirklich einfach, so habe ich es mir nicht vorgestellt, aber dann am Ende durch diesen Zielbogen zu laufen, das gab etwas. Und da hatten wir vorhin ja schon drüber geredet, dieses mentale Einreden, das ist was Höheres, deswegen mache ich das hier alles, es ist höher, es ist größer als ich und ich kann es heute für mich erreichen und das festnageln, das war auf jeden Fall ein Moment, den es seitdem immer wieder nicht zu toppen, aber immer wieder, also es ist schön, immer wieder daran zu arbeiten, das nächste Projekt anzugehen, den nächsten Wettkampf. Und ja, da auch mal links und rechts zu gucken, was die Sparte Radsport oder Triathlon noch zu bieten hat und auch mal andere Dinge zu machen. Es gibt auch noch Quadralon, Hannes.
Nee, das mache ich nicht.
Inlinern und Kajak fahren. Da sehe ich dich ja auch.
Mit Inline und Kajak, ja. Und eine Disziplin ist Jojo oder was?
Ja, warum nicht? Ja, ich kann ja auch den Eiffelturm, glaube ich.
Und jetzt so mal in der Tradition, ihr habt mich ja vorhin auch gefragt, was wären denn eure, ich sag mal, 3 Tipps, die ihr jetzt geben würdet, wenn hier jemand mal einen Triathlon machen möchte?
Erstmal anmelden, ist der erste Tipp.
Ist tatsächlich, klingt witzig, aber ist so, ne?
Ja, ist so. Also wirklich sich überwinden und sagen, gut, ich melde mich jetzt dafür an. Und gerne mit ein bisschen Vorlauf, muss ja nicht sein, dass man den dann nächste Woche macht, aber mein allererster Tipp wäre an der Stelle anmelden, denn das motiviert und bringt einen eigentlich erst dazu, wirklich sich mit dem Ganzen ein bisschen auseinanderzusetzen.
Ja. Und dann, wie, als wenn man mit dem Rauchen aufhören will, tell your friends. Also erzähl auch jemanden davon, behalte es nicht als Projekt im Hintergrund, sondern wenn du es erzählt hast, ist es raus, ist es kein irgendwie Geheimnis, sondern man hat dieses Projekt vor, ist es etwas, worauf man ja, positiv vorblicken kann, dementsprechend. Ja.
Den Druck von außen erhöhen quasi.
Ich brauche das manchmal, wenn ich den Inneren gerade nicht aufbringen kann, ist es ganz gut, auch immer Druck von außen zu haben.
Ja.
Also im positivsten Sinne.
Ja. Und den dritten Tipp ist tatsächlich nicht übertreiben, also wirklich immer entspannt trainieren. Also das haben wir jetzt ein paar Mal auch schon durchgemacht. Wir haben einfach viel zu schnell, viel zu viel gewollt und lieber kleine Schritte in dem Sinne, dass man ganz langsam anfängt, also in den Geschwindigkeiten, aber auch von den Distanzen her und entsprechend dann stetig aufbaut und nicht versucht, ganz schnell was zu erreichen. Und das Witzige ist, wenn man langsam trainiert, aber dafür stetig und viel, schafft man im Wettkampf deutlich schnellere Zeiten, als wenn man quasi immer nur am Maximum trainiert.
Konstanz, ne?
Konstanz. Ja, Konstanz.
Ja.
Ja.
Konstanz.
Ja, dann gibt es doch, das ist doch eine große Parallele. Ist ja bei Podcasten genauso, ne? Also.
Stimmt, die Konstanz macht es, ja.
Die Konstanz. Die Konstanz, ja, ja.
Ja, wir wundern uns selber eigentlich, dass wir immer weitermachen. Aber ich glaube, uns kann auch keiner aufhalten. Selbst
das macht ja auch süchtig. Ja. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber es macht ein bisschen süchtig. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was es triggert, aber irgendwas triggert's.
Ja, und ihr so als größter Triathlon-Podcast, ne?
Ich sage immer Einflussreichster.
Relevantester. Das ist
sehr gut, das schreibe ich mir mal auf. Relevantes Triathlon.
Ja.
Das kann man immer behaupten, ne?
Also, Hannes, das ist super kurzweilig mit euch. Ich glaube, wenn hier vorher keiner Spaß hatte bei dem Gedanken an Triathlon, dann jetzt auf jeden Fall.
Das hoffe ich doch, dass wir da ein bisschen was bewirken konnten. Ich finde ja auch, dass man muss raus aus dieser Spießersparte, sondern es muss mehr rein in das, was es ist, nämlich eigentlich eine Menge Spaß.
Ja.
Oh, da können wir doch das Zitat von Till hinten nochmal anhängen. An der schönen Stelle auch nochmal schöne Grüße, falls du das hier hörst. Er fand den einen Wettkampf am geilsten, wo jemand nach dem Wettkampf zu ihm kam und ihn gefragt hatte, na, wie war's geil, anstatt ihn zu fragen, welche Zeit er hatte. Und bei dem Moment ist ihm aufgefallen, das war ein Schlüsselmoment, dass die Zeit ihm gar nicht so wichtig war, sondern ob er daran Spaß hatte oder nicht. Und ja, das sollte man sich nochmal ins
Gedächtnis rufen. Das hat viel bewirkt. Auch diese Geschichte von ihm hat viel irgendwie bewirkt, ne?
Ja,
bei
schon.
Uns, genau.
Schon. In die Episode habe ich übrigens nicht nur reingehört, die habe ich komplett gehört, fand ich auch sehr kurzweilig. Ich glaube, das war ein Wettkampf in irgendwie Südafrika oder so, irgendwo. Ne, genau.
Genau.
Wo, ja. Wo er zu spät für die eigentliche Startzeit irgendwas war, ne? Also es war, und das war einfach so überhaupt nicht vergleichbar, aber mit einer der besten Wettkämpfe, die er gemacht hat. Ja, also kann ich sehr empfehlen.
Ja, weil von außen, glaube ich, er konnte nicht mehr in der Wertung mitmachen oder so, deswegen war der Druck weg und dabei hat er festgestellt, dass wenn der Druck weg ist, kann man nicht nur gute Ergebnisse, also wenn man sich selber nicht mehr so unter Druck setzt, kann man sehr gute Ergebnisse machen und trotzdem auch noch dabei Spaß haben und das war, glaube ich, so ein Schlüsselmoment.
Ja, cool. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.
Am Ende, ich stelle immer noch zwei Fragen am Ende, die könnt ihr euch jetzt teilen. Und zwar einmal, du kannst ja anfangen oder ihr könnt euch überlegen, wer welche. Die eine Frage ist, wer inspiriert euch? Und die zweite wäre, habt ihr eine Buchempfehlung?
Eine Buchempfehlung, okay. Völlig allgemein gefragt auf die Buchempfehlung oder ist es eine, okay.
Könnt ihr...
Dann nimm du mal die Buchempfehlung.
Gleich mal.
Geschickte.
Wenn du schon dich so für Bücher interessierst.
Ja. Gut, dann musst du als erstes antworten dafür.
Wer mich inspiriert? Ich habe irgendwie so Probleme, eine Person dort bestimmt zu benennen. Irgendwie finde ich immer, das ist bei mir sehr wechselhaft. Das springt mal. Manchmal interessiere ich mich gerade für das Thema, dann inspiriert mich diese Person und dann interessiere ich mich wieder für ein anderes Thema, dann gibt es da irgendwie meine Ikone. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die ich dort oben anstellen würde. Natürlich nehme ich trotzdem heute einfach aus unserer Sportart den Greatest of All Time, Jan Frodeno. Ein außergewöhnlicher Mann, da fragt man sich auch immer, wie ist so etwas überhaupt möglich, wie ist sowas machbar, was der da mit seinem Körper macht, und jetzt am Wochenende hat er ja nochmal seinen eigenen Weltrekord unterbuttert, ich weiß gar nicht, um wie viele Minuten es war, aber abgefahren, obwohl er gestürzt ist und sowas, das ist schon irgendwie immer verrückt, und dementsprechend, da wir ein Triathlon-Podcast sind oder ein Spaß an der Bewegung-Podcast, werfe ich Jan Frodeno als Inspiration rein, bis Hannes seine Frage beantwortet und mir vielleicht auch noch was anderes einfällt.
Ja, also ich kann jetzt ja nur ein aktuelles Buch nehmen gerade, weil es gibt sehr, sehr viele. Leute, lesen macht klug, und es gibt sehr viele gute Bücher. Und jetzt lese ich gerade von Erich Fromm Haben und Sein, und das ist ein sehr inspirierendes Buch, denn es geht um genau diesen Unterschied von des Besitzen und des Habens und des einfach Sein. Und ich kann das nur empfehlen, einfach darüber nochmal nachzudenken. Es ist ein bisschen eine Kapitalismuskritik in gewisser Weise, aber er ist ein Soziologe und Philosoph und betrachtet diese beiden Elemente und ist in den, lass mich lügen, 50ern oder 60ern entstanden, ist aber immer noch hochaktuell, und das macht das Ganze so spannend, das zu lesen. Ja, das kann ich nur empfehlen. Ist auch jetzt nicht allzu lang, sondern hat irgendwie, keine Ahnung, 100 Seiten nehmen, ein bisschen mehr, und ist aber eine gute Lektüre.
Und dann möchte ich noch ergänzen und eine zweite Person reinwerfen, weil wir vorhin schon drüber geredet haben und es mir gerade wieder einfiel. Jana aus dem, die auch bei dir schon im Podcast waren und den Film gemacht hat, der mich auch nochmal dazu bewegt hat, mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der heißt Three Peaks and Between.
And in Between, ja, genau.
And in between, genau. Und da gibt es Tränen, da gibt es die nicht nur wegen Trauer, sondern auch wegen Freude, beides. Manchmal wegen Verzweiflung und allem drum und dran. Und da hatte ich selber auch ein bisschen Tränen in den Augen bei manchen Szenen. Und dementsprechend, den Film fand ich richtig gut und ich fand sie richtig cool. Dementsprechend würde ich sie als zweite Person heute mit in den Pott werfen.
Ja, krasser Film. Also wir haben ja parallel quasi einen Podcast noch aufgenommen dazu, wo dann auch noch ein bisschen mehr, sag ich mal, Hintergrundinformationen kommen. Und das Feedback war unglaublich. Der ist auch in den Top 5 ever von allen Podcast-Episoden. Und ja, wirklich super inspirierende Frau. Also.
Absolut, ja.
Ja, cool.
Hattest du ihn schon gesehen, Hannes?
Nein, ich werde den, das ist jetzt fürs Wochenende, steht das auf dem
Kinonacht, Hannes, ich habe den Film gekauft, den können wir uns schön nochmal angucken.
Oh ja, sehr schön,
freue ich mich. Ich habe den auch gekauft. Ich habe auch gedacht, das Geld gebe ich doch mal noch mehr aus, damit man sich den nochmal angucken kann. Ja, absolut. Toller Film, auch vom Stefan Wiesner, sehr toll gemacht. Die Macher geraten ja manchmal in den Hintergrund.
Das stimmt natürlich. Warte, jetzt werfe ich noch einen dritten rein, jetzt wo wir schon dabei sind. Ich habe seinen Namen vergessen, aber der das Bohemian Border Bash gegründet hat und durchgezogen hat. Das ist einfach eine richtig geile Socke. Ich habe keine Ahnung, wie
André.
Du heißt. André, ich grüße dich an dieser Stelle. Der Typ war einfach nur Spitzenklasse. Also den werfe ich nochmal rein. Der fällt mir einfach gerade ein.
Dann würde er sich freuen. Aber sag mal, haben wir uns denn jetzt beim Border Bash gar nicht gesehen? Wart ihr da letztes Jahr? Da.
Ich war mit einem Kumpel da. Ich glaube, wir saßen auch mal zusammen auf der Fähre, aber da war ja so viel los, da ging es ja drunter und drüber. Und wir waren dann ja die 300 Kilometer unterwegs.
Deswegen.
Zum Big Bash.
Deswegen, okay.
Da hat man sich dann ja auch wenig gesehen. Und das ist ja auch etwas, was wir später bereut haben, während alle im Camp waren, ums Lagerfeuer ein Bierchen getrunken haben und sich unterhalten haben darüber, was sie am Tag erlebt haben, saßen wir irgendwo im Wald und haben uns verlaufen. Und langsam ging die Taschenlampe aus. Nee, das ist war auf jeden Fall ein krasser Bash. Und da waren wir auch kurz vor den Tränen. Da muss man, das können wir jetzt noch kurz als letzte Episode reinwerfen, man muss einen verdammten Berg hochwandern. wusste ich nicht. Ich hatte unter meinen Schuhen ganz normale Platten vom Rennradfahren, weil ich einfach noch nicht im Gravel-Bereich so richtig drin war. Und es waren Steine, die waren so glitschig. Und dann muss man wirklich über 3 Kilometer mit dem Fahrrad auf dem Rücken da hochwandern. Ansonsten kommt man auf diesen verdammten Berg nicht hoch. Und dann kommen wir da an, wir waren völlig fertig. Und auf der anderen Seite war einfach schon vom Border Bash organisiert so ein Kaffeewagen. Und da war einfach Kränzchen. Und alle sahen, waren richtig gut drauf. Wir haben den Tag gerade erst gestartet und wir waren völlig abgekämpft. Von diesen 2 Tagen aus dem Wald, so Jan wurde vom Bären leicht angeknabbert, sage ich mal. Und wir kamen da raus und wir waren so fertig und die Leute guckten und sagten, was ist mit euch denn los? Alles gut? Und wir so, ja, es ist ein harter Tag. Oh, da habe ich auch so viel gegessen an dem Tag. Das war, ja,
es ist ein harter Tag.
Es war ein harter Tag.
Ja, aber dann, genau, das war ja wirklich, ne, das startete ja mit dem Start des Wochenendes sozusagen irgendwie und dann war die weg, richtig, ne? Also.
Und dann waren wir weg und wir kamen zum Schluss wieder quasi, zur letzten Nacht, zum Abschluss, Lagerfeuer kamen wir wieder.
Alles klar.
Das kann man aber auf jeden Fall auch noch mehr erwähnen, mega, mega Event. Also da, falls es noch Tickets gibt, könnt ihr euch, meldet euch dafür an, das ist der absolute Hammer.
Ja, jetzt gibt es ja auch dieses Jahr das Race noch, ne?
Jo, mit 1300.
Genau, ja, und der Bash, ja. Genau, den Gewinner habe ich auch noch interviewt vom Big Bash. Ah, wie heißt der? Hieß der nochmal? Auf Englisch ist in dem Recap mit drin.
Ja, dann nochmal anhören auf jeden Fall. Da waren kranke Leute dabei, kann man nicht anders sagen. Die waren so schnell. Wir haben da gerade noch die letzte Tasche ans Rad gepackt, da waren die schon irgendwie bei Kilometer 70. Nee, wirklich. Und wir habt ja vorhin schon erzählt, die ersten 30 Kilometer haben ja alles gekostet, was ich irgendwie im Körper hatte, als Flachlandmensch da in die Berge zu kommen und dann den Geröll hoch. Und das war absoluter Wahnsinn. Ich hatte schon alles verloren an Salz, was ich im Körper hatte.
Und, weißt du, was ich gerade so faszinierend finde? Wir waren gerade schon so auf der Abzweigung des Verabschieden und plötzlich sind wir voll drin wieder.
Entschuldigung.
Ja, und was ich gerade denke, ihr seid ja schon ein krasses Ultra-Event gefahren. Also ich meine, wenn das nicht Ultra ist, der Big Bash, also das, ich meine, Offroad, das ja, ist schon, hat es schon ordentlich Fall. In sich.
Es hatte aber natürlich diesen Beigeschmack von übermorgen bin ich wieder zu Hause. Also es ist natürlich doch recht übersichtlich. Und für mich hat es noch nicht dieses Grenzüberschreitende von ich bin in einem komplett anderen Land. Denn man fährt ja immer im deutsch-tschechischen Grenzgebiet immer wieder über die Grenze rüber, kommt immer wieder rein. Dementsprechend die meisten Tschechen, die wir da getroffen haben, haben besser Deutsch gesprochen als ich. Das war jetzt nicht dieses, was ich mir vorstelle, durch ein fremdes Land zu fahren, mit Händen und Füßen sich verständigen, damit man, ja, keine Ahnung, noch eine Speiche kriegt fürs Fahrrad oder die verlorene Pedale oder was auch immer. Das fände ich halt spannend und das wäre dann wirklich aus meiner Komfortzone raus. So wusste ich immer, theoretisch, wenn jetzt was schief geht, ich bin nur 40 Kilometer vom nächsten deutschen Dorf entfernt, dann bin ich heute Abend da und kann mich mit dem Taxi ins Bett fahren lassen. Das ist irgendwie, es ist ein Event mit einem kleinen Sicherheitsschirm noch.
Ja, das stimmt. Ja.
Was in dem Moment sehr angenehm war.
Aber das war das war Lasses erste Erfahrung in dem Bereich und erst dadurch sind wir dann, glaube ich, dazu gekommen. Ne? Also, du hattest dich schon fürs 96 aus angemeldet. Es wurde verschoben letztes Jahr und dann habt ihr als quasi Alternative das
Border Bash. Genau, dann haben wir das Border Bash gemacht.
So war das.
Weil da gibt es kein Corona. Da ist nichts los da oben. Wir haben auch wirklich nicht viele Leute getroffen. So da, das konnte man gut machen, auch zu Corona-Zeiten. So.
Ja.
Das war ziemlich cool.
Das stimmt. Genau, das war ja auch das, was ich gesagt habe, ne? Dass wir da irgendwie Glück hatten mit den Events, dass ja doch einige trotz allem irgendwie Corona-konform stattfinden konnten.
Ja.
So, weil es eben nicht wie beim Triathlon Haufen Menschen auf einem Haufen. Also, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, also Daumen sind gedrückt fürs 96 Hours Race, genau. Wir waren verabredet, wenn was ist, kannst du dir mentalen Support abholen.
Ja, vielen Dank. Das werde ich wahrscheinlich in Anspruch nehmen müssen. Nee, mal gucken. Ich bin gespannt, wie sich das
anfühlt. Oder auch vorher. Genau. Ja, klar, natürlich. Wenn ich schon nicht dabei bin, dann, genau.
Den mental.
Nächstes Jahr.
Genau.
Ja, cool. Ja. Ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Was ihr noch?
Oh, der Mund ist langsam trocken.
Ja, der Mund ist langsam so trocken. Gesabbelt. Man muss dazu sagen, es ist ja eine Doppelfolge. Den Anfang könnt ihr bei uns auf dem Kanal hören, bei Plattfuß. Einfach bei eurem, ja,
Vertrauenspartner im Podcast-Bereich.
Einfach eingeben, sollte überall zu hören sein. Und den zweiten Teil haben wir jetzt ja hier mit dir gemacht. Also da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass es vielleicht verwirrend sein könnte, aber man kann dann beides mal kennenlernen. Genau. Wir haben die Fragenkappe haben wir einmal getauscht.
Ja, drin, das, ne? War jetzt für uns auch alle das erste Mal. Genau, springt rüber. Der erste Teil ist auch schon sehr spannend. Und lasst irgendwie einen netten Kommentar bei Apple Podcasts da oder so. Wie?
Ja, das wäre cool.
Freuen wir uns auch drüber.
Bei beiden, Podcasts. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass wir so viel erzählen durften.
Ja, danke euch auch. Ich glaube, ich habe mich vorhin gar nicht bedankt, aber danke euch auch nochmal für die Einladung. Und bis bald, hoffentlich mal, wenn ihr mal in Hamburg seid oder so.
Machen wir gerne, machen wir. Und wir sagen am Schluss immer Klaps auf den Sattel. Tschüss, tschüss.
Ja, das war wirklich eine schöne Episode, ein Experiment, das mir Spaß gemacht hat. Ich probiere ja gerne mal neue Sachen aus. Und als die beiden Jungs gefragt hatten, war die Idee sofort da, dass die beiden auch bei mir in den Podcast mal kommen können und ihre Leichtigkeit des Triathlon-Seins mit in eine Episode hier einbringen. Und ja, ich glaube, das hat ganz wunderbar geklappt. Auch wenn wir sehr unterschiedlich sind vom Aufbau, naja, von der Art und Weise, wie wir Podcast machen. Mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke, Lasse. Danke, Hannes, nochmal, dass ihr da wart. Und wer jetzt mehr wissen möchte über die beiden, wer sich die 10 ultimativen Tipps für das erste Ultracycling-Event bei denen anhören möchte, die ich spontan aus dem Ärmel geschüttelt habe, hüpft rüber, gebt Plattfuß in eure App ein oder in euren Browser, dann findet ihr auf jeden Fall die aktuelle Episode, die gerade gestern herausgekommen ist. Und ja, viel Spaß dabei, lasst einen netten Kommentar da und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören und dazwischen kommt wahrscheinlich eine Orbit-Spezial-Episode noch. Und ja, also jetzt geht's wieder rund hier bei der wundersamen Fahrradwelt und auch ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eine ehrliche Bewertung bei Apple Podcasts dalasst und mir euer Feedback schreibt. Bis dahin, ich wünsche euch allen alles Gute und fahrt vorsichtig und bis in, ja, spätestens 2 Wochen, wahrscheinlich früher.